Willkommen zu einer neuen Sendung des Hörspielvereins aus Freiburg. Hörwerke e.V.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Dreieckland zu einer ganz besonderen Ausgabe der Hörspieltruhe, der monatlichen Sendung von Hörwerke e.V., dem Hörspielverein aus Freiburg. Am Mikrofon sind heute Rainer Gauklitz
und Maximilian Capece. Heute stellen wir euch eine echte Radiopremiere vor. In unseren vorherigen Folgen haben wir hauptsächlich die Hörspiele anderer vorgestellt oder rezensiert. Aber heute präsentieren wir unser erstes eigenes Hörspiel.
Und dabei handelt es sich um die Vertonung einer Schwarzwaldsage mit dem Titel Die Totenreiter. Das heißt, gleich wird's mystisch und auch ein bisschen gruselig. Aber keine Angst, die Kinder dürfen ruhig weiter zuhören.
Dann heißt es nun aufgepasst und hingehört. Denn jetzt folgt unser Hörspieldebüt im Radio. Viel Spaß mit Die Totenreiter. Geschrieben und produziert von Hörwerk e.V., dem Hörspielverein aus Freiburg.
In einer menschenfernen Schlucht unterhalb des Feldbergs steht das zerbröckelte Gemäuer einer früheren Burg, deren Name längst vergessen ist. Ihr letzter Herr war ein Graf, der kein größeres Vergnügen kannte als die Jagd. Die Verwaltung seiner Ländereien war ihm eine Last, und während er den edelsten Tieren des Waldes nachjagte, durfte das zahlreicher werdende Niederwild ungehindert die Wiesen, Äcker und Felder der armen Bauern verwüsten. Unmut wuchs im einfachen Volk. Doch das kümmerte den Grafen Rigobert wenig. Er saß mit seiner Gesellschaft in der Burg zu Hohentann bei Rehbraten und Wein. Im von Kerzenlicht gefluteten Saal saß der Graf mit seinem Hofrichter Fritz von Ringsheim, der preußischen Edeldame Freien Helene und dem Oberforstaufseher von Hohentann Hans Rinderle zu Tisch. Zu Füßen des Grafen lag sein alter Jagdhund Weidmann und wartete dösend auf herabfallende Stücke des Abendmahls.
Meine Freunde, was ist es doch für ein diebisches Vergnügen, dieses Leben, das der liebe Gott uns beschert hat. Auch der Allmächtige weiß, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Ja.
So ist es wohl. Ein ordentliches Stück Wild, gut durchgebraten und serviert mit frischem Preiselbeer, gehört auch mit dazu. Und Wein natürlich.
Nicht nur Brot, Wildbret und edler Trunk, mein lieber Ringsheim. Nein, Panem et circenses, Brot und Spiele braucht's. Spiele, die den edlen Herrn über die Mühsal und Eintönigkeit seines tristen Daseins hinwegtrösten. Unser einem von hoher Geburt ist es bestimmt, das Leben zu genießen. Zumindest solange man seine Knochen noch beieinander hat und die Gedärme ihre Arbeit tun.
Hört, hört!
Lasst uns anstoßen, meine Freunde, auf dass wir genug und mehr davon bekommen, was das Leben lebenswert macht, bevor uns die Gicht oder, Gott behüt, die französische Krankheit erwischt. Auf unser ganz Besonderes.
Auf unser Wohl!
Und ganz besonders auf das Eure, werter Rigobert, edler Graf und großzügiger Gastgeber. Lange Gesundheit und viel Lebenslust sei euch gegönnt. Ach,
ihr seid ein Schleimer, mein lieber Ringsheim.
Auf dass ihr uns noch oft zum Festmahl und zur Jagd einladen mögt.
Ja, bitte, bitte.
Ja, recht hat er. Ihr seid zu gut zu uns. Dieser Braten, der ist einfach vorzüglich. Besonders, wenn man bedenkt, dass der Bock, den ihr da geschossen habt, ganz, naja, ganz ordentlich war.
Ganz ordentlich. Meine werte Helene, hier im Schwarzwald wächst der üppigste und gesündeste Rebestand.
Ja, stimmt.
Das prächtigste Rotwild.
So sehe ich das auch.
Die fettesten Wildsauen und kräftigsten Keiler, die man sich überhaupt wünschen kann.
Ja.
So war es schon immer.
Blickt euch um. Sind die Wände meines Saals nicht voll von den Schädeln und Geweihen der Tiere, die uns zunächst das Vergnügen der Pirsch und anschließend volle Bäuche beschert haben?
Versteht mich bitte nicht falsch. Manch einer eurer Hirsche kann sich in der Tat sehen lassen. Aber vielleicht liegt es an den bergigen Höhen, am strengen Winter oder an der mageren Laubbewaldung, dass euer Wild nicht zur vollen Reife gedeihen kann. Und verglichen mit dem Dammwild bei uns daheim in den preußischen Heidewäldern letztlich, ja, unterliegt.
Mäßigt euch, Freien Helene. Ihr selbst seid ein Dammwild, wenn ihr meint, an meinem Tisch sitzen zu dürfen, meinen Braten zu fressen, meinen Wein zu saufen und ungestraft über mein Weidwerk zu spotten. Ein so herrliches Tier wie das, welches wir eben verzehren, habt ihr da oben im Norden doch noch nie gesehen.
Ach.
Entweder ihr seid von Sinnen oder es ist Neid, der euch derart infam und bar jeder Wirklichkeit sprechen lässt.
Werte Herrschaft, Gemach, Gemach, wir wollen uns doch hier eine Zanke. Erfreuen wir uns doch lieber am Abendmahl und an der Jagd, die uns morgen bevorsteht. Als Oberaufseher der Försterei kann ich nur versichern, dass der reiche, kerngesunde Wildbestand unserem edlen Herrn und selbstverständlich auch all seine Jagdgesellschaften noch lange, lange Zeit viel Freude bescheren wird.
Da hört ihr es.
Ja, hören! Glauben werde ich es aber erst, wenn ich dieses angeblich so edle Wild vor dem Lauf habe.
Darauf könnt ihr lange warten. Ihr würdet einen Rehbock wahrscheinlich nicht einmal vor die Büchse bekommen, würde er euch mit dem Arsch in die Visage springen.
Nun seid doch nicht so dünnhäutig, alter Freund. Nichts läge mir ferner, als euch zu erzürnen. Eine kleine Stichelei zum Ansporn hat doch noch niemandem geschadet.
Sticheleien führen zu Streit, Streit zu Konflikten und von denen habe ich in der Gerichtslaube bei weitem genug. Ich wäre der Dame und unserem werten Grafen folglich ebenfalls dankbar, würden sie die Zankereien beilegen.
Ein konfliktscheuer Hofrichter. Eine weitere Kuriosität, die es nur im Schwarzwald gibt. Sagt mir, mein lieber Fritz, wird das Pack bei euch auch freundlich gebeten, den Konflikt beizulegen und mit altklugem Rat nach Hause geschickt?
Ihr unterstreicht eure Unkenntnis unserer Heimat, Freien Helene. Bloß weil mir Streitback Abendessen aufstößt, werde ich keiner gerechten Bestrafung aus dem Wege gehen. Erst heute Morgen habe ich einen jungen Burschen auf dem Markt auspeitschen lassen. 20 Peitschenhiebe für 2 gewilderte Rebhühner.
Dieses Lumpenpack zieht plündernd durch meine Wälder und vergreift sich an meinem Wild.
Auge um Auge. Bedienen die sich an eurem Eigentum? Bedient ihr euch eben an ihrem? Erhöht die Steuern und Abgaben. Hunger ist eine gerechte Strafe und treibt den Arbeitseifer an.
Oder er treibt noch mehr Bure zum Wildre in den Wald. Die Vorratskammern hätt's Wetter, die ist ja schon genug leert. Da gibt's nimmer viel zu holen, gell?
Hört, hört. Will sich unser Oberförster denn gemein machen mit dem dreckigen Mob? Arbeits- und lichtscheues Gesindel. Nicht in der Lage, die Felder ordentlich zu bestellen, die ihnen großzügig zugewiesen wurden. Nicht willens, einen ordentlichen Zehnten für unser eins zu erwirtschaften.
Und wenn die Buschele an der Mutterbrust verhungern, da blieb bald niemand mehr zum Bewirtschaften der Felder.
Ach, was? Um Ausreden ist der Pöbel nie verlegen. Da hilft nur Härte. Sonst tanzt man unserem Rigobert bald auf der Nase herum.
Da lade ich mir sogenannte Freunde zu sogenannter Gesellschaft ein und alles, was euch einfällt, ist über Politik zu sprechen. Müsst ihr mich mit Themen quälen, die mich schon in der Ratsstube öden? Das Leben mag für manche hart sein. Na und? Unser Eins hat's auch nicht leicht. Mit einem faulen Knecht, einer einfältigen Magd, einem siechenden Hengst und weiß der Teufel, was noch allem muss man sich Tag ein und Tag aus herumplagen. Ist es denn da ein Wunder, dass einen die Schwermut befällt? Schluss damit. Lasst uns trinken und über die Jagd morgen befinden.
Ja, jawohl. Oder Gedanke.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl.
So wandten sich die drei hohen Herren und Freien Helene anderen Themen zu, prahlten von Jagden, Trophäen und mutigen Taten. Zuletzt berichtete der Oberforstaufseher Rinderle von einem riesigen Hirsch mit dunklem Pelz, der einige Male im Osten des Waldes gesichtet worden sein soll. Während ihnen die Köpfe und Bäuche vom Wein schwerer und schwerer wurden, standen auf einem kleinen Holztisch in der nahegelegenen Dorfschenke 4 leere Becher.
Noch ein Bier für euch.
Oh, lass mal. Ich hab genug. Kein Heller mehr. Und auf den Heimweg sollte ich mich auch machen.
Nein. Schade. Ich wüsste nicht, was mich heimtreiben sollte. Hier, es ist wenigstens warm.
Oh, glaub mir. Ich würde auch lieber mit euch hocken bleiben. Aber so wie es vorhin aussah, wird meine Kuh heute Nacht noch kalben. Wenn die mir auch noch wegstirbt, kriege ich das Kind nicht durch.
Oje, oje. Dann nimm doch zumindest noch einen Schluck auf den Weg. Kommt, gebt mir eure Becher. Dann kann ich den Krug leer machen.
Bezahlen kann ich den aber nicht, das weißt du hoffentlich.
Lass stecken. Guck, dass dein Vieh nicht krepiert. Zum Wohle.
Zum Wohl.
Auf eine bessere Zeit.
Eine bessere Zeit. Mein Arsch, bessere Zeit. Solange der Scheißgraf dieser Leute Schinder lebt. Solange wird's nicht besser mit uns.
Na, wenn's nur das ist, da darf man leise hoffen, dass es bald mit ihm zu Ende geht.
Leise.
Mit ihm und all dem blaublütigen Seichern. Wisst ihr, mein Ohm in Freiburg meint, da braut sich was zusammen.
Wenn es dein Ohm ist, der das meint, ist's wahrscheinlich nur das Bier, das sich da in Freiburg zusammenbraut.
Ja, lacht nur. Genau. Mein Ohm mag ein Trinker sein. Aber erstens trinkt er kein Bier, wie ihr wisst, sondern nur Wein. Oho. Und zweitens bekommt er so einiges zu hören, was in den Breisgauer und Markgräfler Stuben erzählt wird. Denn dort hat man die Schikanen, den Zinswucher und die Vergehen satt, die in den Ratskammern und Gerichtsstuben begangen werden. Glaubt mir, die Bauern dort wollen sich keinem Herrn unterwerfen. Nur noch dem Kaiser und dem Papst.
Ah, davon habe ich auch schon gehört. Aber bis jetzt ist doch nichts passiert. Keine Besserung für uns hier im Schwarzwald. Schlechtes Land, schlechtes Wetter, schlechte Ernte. Und der Graf hockt immer noch auf hohen Tannen, frisst sich fett und säuft sich blöd.
Genau, blöd ist er.
Es kommt noch was hinzu. Ja. Und heute Morgen auf dem Markt hat er den jungen Jakob halb totschlagen lassen. Stellt euch vor, wen angeblicher Wilderei. Nur weil der arme Teufel 2 fetten Rebhüdern den Hals umgedreht hat, die ihm den Dinkel vom Acker gefressen haben.
Dinkel? Sehe ich schon überhaupt nicht mehr.
Mir hat der Fuchs die Hühner geholt.
Das ist furchtbar.
Wenn ich jetzt Fallen aufstelle, kommt der Amtmann und verlangt Strafabgaben.
Und die Hühner? Ja. Da halte ich keine mehr.
Ja, wisst ihr, ich schaue dreimal links und rechts, ehe ich Steine nach den Rehen schmeiß, die Triebe von den Erbsen fressen wissen.
Erbsen. Die Erbsen pflanze ich schon gar nicht mehr.
Tja, wisst ihr, als mein Vater noch gelebt hat, und das weiß ich noch, konnten unsere Schweine im Wald Eicheln fressen.
Oh ja.
Aber der gottverfluchte Graf hat uns auch dieses Almenderecht genommen, damit mehr für die Wildsauen bleibt, auf das sie gute Trophäen geben. Den Hals soll er sich brechen bei der Hatz.
Ja, meine Schweine sind elendiglich dahingesiecht. Jetzt halte ich schon gar keine mehr.
Na, wie gut, dass du immerhin noch Bier trinkst.
Ja, ja, hallo. Machst du mir noch eins?
Nein. Mein Krug ist leer.
Nix.
Ich bin müde.
Vergönnt. Das ist so grausam.
Kommt raus mit euch.
Es ist kalt zu Hause.
Die Gruppe erhob sich von den Stühlen. Sie schlangen die Mäntel enger und einer nach dem anderen bückte sich durch die Tür hinaus. Hinter ihnen fiel der Riegel ins Schloss und kurz darauf erlosch das Kerzenlicht, das eben noch durch die trüben kleinen Fenster gefunkelt hatte.
Oh. Die Nächte sind immer noch ganz schön kalt.
Ja, seht nur der Nebel. Da drüben aus dem Wald aufsteigt.
Ja, da braucht sich eine ganz schöne Suppe zusammen, sage ich euch.
Ungewöhnlich für die Jahreszeit.
Mir ist das nicht geheuer. Seit der Graf den ehrlichen Leuten als Weidwerk verboten hat, gehe da draußen weiß Gott was für Getier um.
Und da oben hockt er, seht ihr es in Hohentann. Man kann die warmen Burgfeuer bis hierhin riechen. Ich sag's euch, das Einzige, was hier im Wald umgeht, ist die Ungerechtigkeit. Das ist eine Bestie, die nur wir erschlagen können, wenn wir uns denn zusammentun.
Bist du verrückt? Sprich nicht so laut. Wer weiß, wer da im Nebel hockt und die Ohren spitzt.
Ah, ihr seid beide verrückt. Ich hau ab, bei dem Nebel werde ich schon so lang genug nach Hause brauchen. Gute Nacht.
Gute Nacht, Maria. Alles Gute mit deiner Kuh.
Gute Nacht, Leute, und denkt dran, es liegt an uns. Lasst euch nicht unterkriegen. Yeah.
Maria verließ das Dorf und folgte dem kleinen Waldweg in Richtung ihres Hofes. Und als sie dort so entlang schritt, hallten die Stimmen ihrer Freundin ihren Ohren nach.
Wer weiß, wer da im Nebel hockt und die Ohren spitzt.
Das Einzige, was hier im Wald umgeht, ist die Ungerechtigkeit.
Seitdem geht da draußen weiß Gott für Getier um.
Das ist eine Bestie, die wir nur gemeinsam erschlagen können, sage ich euch.
Die junge Frau beschleunigte ihre Schritte und als sie ihrem Hof näher kam, konnte sie schon von Weitem die Schreie ihrer Kuh hören. Diese Nacht sollte für sie noch lange währen.
Guten Morgen, die Herrschaft. Ausgeschlafen.
Ja, frisch wie der Morgentau und voller Vorfreude, bald etwas zu erlegen. Aber ihr, mein Graf, seht noch etwas schläfrig aus. Steckt euch der Wein in den Gliedern?
Ich? Schläfrig? Ganz und gar nicht. Ich fühle mich, als könnte ich einen Eber mit bloßen Händen erdrosseln. Es bräuchte weit mehr als das bisschen Wein, um meine Glieder schwer werden zu lassen. Und wenn ich mich recht erinnere, bin ich gestern deutlich länger wach geblieben als ihr, Freihin Helene.
Ich habe mich zurückgezogen, um zu lesen.
Ihr könnt doch gar nicht lesen.
Schluss! Lasst uns gar nicht erst wieder anfangen mit den Hahnen kämpfen. Schließlich haben wir der Jagd wegen unsere Gemächer verlassen.
Ich habe Kunde von Minelit bekommen, dass im Osten ein gewaltiger Hirsch gesichtet wurde. Es 16 Ender Gwei und gute 250 Pfund, wenn man der Berichte glauben kann.
Das nenne ich frohe Botschaft. Kommt, Helene, Wenn ihr Schritt halten könnt, dann könnt ihr euch schon bald von der Überlegenheit des Schwarzwälder Wildes überzeugen.
Na, da bin ich mal gespannt.
So verließ die kleine Gruppe aus Edelleuten und Jagdhunden den Burghof, ritt in den Wald und folgte einem Pfad gen Osten. Die Sonne schob sich gerade über die Wipfel der Bäume und erfüllte die Luft mit dem Duft der ersten Knospen und Blüten des Frühlings.
Oh, herrlichste Wald am Morgen.
Morgen nennt ihr das? Also in Preußen geht das nicht mal mehr als Vormittag durch. Dort beginnt die Jagd lange, bevor der Hahn schreit oder die Sonne aufgeht.
Wenn in Preußen alles so schlechte Schützen sind, wie ihr es seid, braucht ihr nun mal auch mehr Zeit zum Zielen.
Hier im Schwarzwald geht ihr doch nur so spät zur Jagd, damit nicht der liebe lange Tag verschwendet ist für einen mickrigen Bock oder eine halb verhungerte Sau.
Schluss damit!
Mein Zeit bannet Leid.
Fröhlichkeit ist gebreit über Berg und Tal und grüne Auen. An dem Rhein Blümelein, groß und klein, neu erscheinen. Weiße, rote, gelbe samt den Blauen. Rings im Gras sind hoch sie aufgesprungen. Durch den Wald mannigfalt sang erschallt, dass es hallt. Wahrlich besser ward er nie besungen.
Ruhig!
Was ist los?
Ich höre was.
Da lachte Kind.
Dann lasst uns mal nachsehen.
Los. Ah, na, was haben wir denn da?
Nennt eure Name, Weib, und sprecht, was ihr im Wald des Grafen zu Hohe Tann zu suchen habt.
Maria ist mein Name. Ich gehe mit meinem Sohn im Wald spazieren und mir wäre neu, dass das gegen die Gesetze des Grafen verstößt.
Keines der Gesetze von Hohen Tann verbietet einen Spaziergang, das freilich nicht. Allerdings frage ich mich, ob ihr denn nichts Besseres zu tun habt. Gibt es keine Felder zu bestellen und Vieh zu versorgen? Die Zahlung des nächsten Zehnten steht an. Und euer Sohn sieht mit Verlaub aus, als könntet ihr euch etwas mehr Mühe geben, ihn anständig zu nähren.
Auf meinen Feldern tummeln sich die Rehe und Wildschweine. Von denen lässt sich keine Ernte erwarten. Und was das Vieh angeht...
Keine Ernte erwarten? Meint ihr etwa, dass wir euch damit gewähren lassen?
Ich meine gar nichts. Würde eure Gesellschaft aber Jagd auf die Rehe und Schweine in den Tälern machen, statt auf die Hirsche und Keiler in den Schluchten, könnten wir dort unsere Felder bestellen und euch auch euren Zehnten zahlen.
Was habt ihr denn in dem Sack, den ihr da tragt?
Nur ein Krumen Brot und ein paar Pilze, die wir am Bach gefunden haben.
Das glaube ich nicht. Her damit! Dann wollen wir doch mal sehen. Pilze, sagt ihr? Und was ist dann das hier? Für mich sieht das nach einem Hasen aus. Ziemlich tot. Und die Schlinge hat der sich bestimmt nicht selbst angelegt.
Was? Herr damit! Weidmann? Jetzt zu dir. Knie dich hin, Weib. Dann sollst du deine gerechte Strafe erhalten. Ringsheim, gebt mir eure Peitsche. Du sollst dich hinknien, habe ich gesagt.
Für welches Verbrechen wollt ihr mich bestrafen?
Wilderei? Du hast mich bestohlen und dafür wirst du bezahlen.
Zahlt ihr mich im Gegensatz für das totgeborene Kalb, das mir eure Schergen heute Morgen abgenommen haben? Nicht nur, dass es fast das Leben meiner letzten Kuh gekostet hätte. Ich durfte es nicht mal behalten, um den Hunger meiner Familie zu stillen.
Schweig! Ringsheim?
Ja, hier, Herr. Wende deine Augen ab, Junge.
Nein. Das Kind soll zusehen.
Hab keine Angst, mein Schatz. Jetzt siehst du, was dieser Tage mit ehrlichen Leuten gemacht wird, wenn sie einfach...
Herr Rigobert, Sie haben die Hirsch gefunden. In der Rabeschlucht, keine 2 Meilen von hier.
Wir kommen.
Ja, aber wollt ihr das Weib wirklich laufen lassen? Wegen eines ominösen Hirschen, den es vermutlich gar nicht gibt.
Für heute soll sie laufen. Mhm. Aber sie kann sich gewiss sein, dass das nicht das Ende ihrer Strafe war.
Gut.
Morgen komme ich auf euren Hof und gnade mir Gott für das, was euch und eurer Familie dann bevorsteht. reiten wir.
Maria rappelte sich auf, nahm ihren Sohn bei der Hand und eilte in Richtung des Dorfes. Der Graf und seine Männer aber preschten in den Wald davon. Sie ritten einen breiten Pfad entlang, der weiter nach Osten führte und sich schließlich einen steilen Berg hinaufwand.
Oben angekommen müssen wir die Pferde zurücklassen. Der schnellste Weg in die Schlucht ist ein alter Trampelpfad. Der ist zu steil, um hinunter zu reiten. Nehmt nur das Wichtigste mit, Büchse und Pulver. Sollte mir den Hirsch wirklich erlegen, lasse mir nach dem Pferde schicke. Kommt, folgt mir. Mir folge dem Bach. Ab jetzt keinen Mucks mehr. Bleibt im Unterholz. Stopp! Seht nur, dort vorne am Wasser.
Was für ein gewaltiges Tier. Eure Männer haben nicht übertrieben, Rinderle. 16 Enden am Geweih. Wohl eher 300 Pfund schwer und nahezu schwarzes Fell. So ein Geschöpf habe ich noch nie gesehen.
Ich will versuchen.
Vergisst es. Der erste Schuss gebührt mir.
Ja, aber wollt ihr denn eurem Gast nicht den Vortritt lassen?
Nein, niemals. Das ist mein Wald.
Ein wahrer Edelmann hätte die Größe.
Grüne Hirsch.
Daneben.
Helene, das ist allein eure Schuld.
Also, bei uns in Preußen.
Worauf wartet ihr? Na los, hinterher.
Komm, Weidmann.
Der Graf rannte los. Er sprang über den Bach, brach durch das Unterholz und stürmte in die Richtung, in die der Hirsch verschwunden war. Immer weiter in die Schlucht hinein, den Hund Weidmann an seiner Seite. Mit einem Mal lichtete sich der Wald vor ihm. Er stand auf einer kleinen Wiese. Die Schlucht mit all ihren Windungen lag hinter ihm. Der Bach war nicht mehr zu hören, die Spur des Hirschen verloren und auch die anderen schienen verschwunden zu sein.
Helene? Helene? Ringsheim? Forstaufseher Rinderle? Helene? Hallo? Tolle Jagdgefährten, die nicht einmal Schritt halten können. Lass gut sein, Weidmann. Der Hirsch ist weg. Komm, komm, wir wollen zurück in den Wald gehen. Wenn wir die anderen schnell finden, können wir noch etwas erlegen, bevor die Nacht hereinbricht. Auf dass wir nicht mit leeren Händen zur Burg zurückkehren. Helenes Geseier liegt mir jetzt schon in den Ohren. Sollte es heute keinen frischen Braten geben. Dort entlang? Na gut, wenn du meinst. Ach, soll sie doch schnattern, wie sie will. Einen Hirschen wie den am Bach hat die auch noch nie gesehen. Und außerdem ist der Freien zuerst die Puste ausgegangen. Diese dämliche Ziege hat die heutige Jagd für alle ruiniert. Du hast ja recht, Weidmann. Ich sollte nicht so laut über sie schimpfen. Nicht, dass die drei schnaufend hinter dem nächsten Dickicht sitzen, auf mich warten und jedes Wort vernehmen. Langsam, Weidmann.
Verfluchtes Gestrüpp.
Bist du dir sicher, dass wir hier lang gekommen sind?
Doch als der Graf aus dem Dickicht hervorbrach, wartete dahinter keine Helene und keiner seiner Gefährten. Auch nicht hinter dem nächsten oder übernächsten. Immer wieder stieß er auf Spuren von Hufen, als wäre hier ein Tross Reiter vorbeigekommen. Doch die Spuren verloren sich im Unterholz und der Hund schnupperte suchend durch das dichte Grün. Alles, was er fand, waren farnbedeckte Hänge, auf denen Findlinge und Tannen im Licht des Frühsommers immer länger werdende Schatten warfen.
Ach, hast du sie endlich gefunden, Weidmann? Da vorn, hinter dem nächsten Gestrüpp? Na, wurde auch Zeit. Es dämmert schon.
Oh.
noch mal, Weidmann. Willst du uns umbringen? Da geht's gut 50 Fuß den Abhang runter. Warum zur Hölle hast du mich hierher geführt, du verdammte Töle? Dir werd ich...
Der Hund wich vor dem zornigen Grafen zurück, trat an die Steilkante und knurrte in den Abgrund. Im Schatten des Hanges herrschte bereits abendliches Zwielicht. Doch zwischen den Tannen war deutlich ein mächtiger schwarzer Schatten zu erkennen.
Was ist denn der schwarze Hirsch? Weidmann, du Teufelskerl! Na, dann wollen wir mal. Von hier oben wird mir kein sauberer Schuss gelingen, das steht fest. Viel zu weit weg, um die Kammer zu treffen. Aber solange mir eine Trophäe bleibt, um sie an die Wand zu nageln, soll es mir recht sein. Angelegt, gezielt und... Wahrlich kein schöner Schuss, aber getroffen allemal. Keine Sorge, Weidmann. Nochmal entkommt mir das Tier nicht. Und wenn es mehrere Stunden ausblutet und ich den Kadaver irgendwo einsammeln muss, dieser Jagderfolg ist mir gewiss. Nein, 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 Weidmann, du bleibst hier oben. Geh zurück und hol die anderen. Jetzt lauf schon. Den Abhang runter wirst du mir eh nicht folgen können. Das wird so oder so kein leichter Abstieg. Oh, aber da ist jede Menge Wurzelwerk. Ich muss mich nur gut festhalten und aufpassen, wo ich hintrete. Oh, oh je. Je tiefer ich komme, desto tiefer sinken die Schatten. Ich kann kaum noch erkennen, wo ich hintrete. Oh, oh. Verdammt nochmal. Jetzt hänge ich an dieser verteufelten Wand und gute 10 Fuß unter mir nichts als Dickicht und dunkle Tann. Weidmann? Helene? Was um alles in der Welt war das? Vielleicht sollte ich bei Tag wiederkommen. Ja, ja. Sonst breche ich mir noch den Hals bei dieser verdammten Kletterei. Ich will versuchen, zurück hinaufzusteigen. Auf der Flut. Zum Glück haben die Äste den Sturz ein bisschen abgefangen. Ich will versuchen aufzustehen. Fuß, Beine. Bei mir scheint noch alles an Ort und Stelle zu sein. Aber meine Büchse ist hinüber. Da ist auch ziemlich viel von dem Hang mit runtergekommen. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Aber was soll's. Lieber finden mich die anderen zerschunden und müde, aber mit glorreicher Beute, als verzweifelt und frierend am Boden dieses Abhangs. Aha. Hier ist der Hirsch ins Unterholz.
So humpelte der Graf in den dunkler werdenden Wald. Eine Spur aus Blutstropfen, in denen sich das Licht des aufgehenden Mondes spiegelte, wies ihm den Weg. Er stolperte über Wurzeln und schürfte sich an tief hängenden Zweigen auf. Langsam machten sich seine vom Sturz und Tagesmarsch geschundenen Glieder unweigerlich bemerkbar.
Ach, ich armer Teufel. Oh, welch schlechter Tat verdanke ich dieses Schicksal. Oh, meine Füße hängen schwer wie Blei und jeder Schritt wiegt einen Zentner mehr. Oh,
Helena, du verdammte Hexe. Wenn nicht um deiner Schmach willen, wäre ich nie in diese elende Lage gekommen. Du wirst dich noch wundern, wenn ich morgen mit dem Kopf des Hirschen zurückkehre. Außerdem werde ich mir die Hasendiebin vorknöpfen. Höchstpersönlich werde ich sie auf einen Hirsch binden und dann Mensch und Tier zu Tode hetzen.
Als der Graf diese Worte gesprochen hatte, lichtete sich mit einem Mal das Dickicht vor ihm. Stolpernd und blinzelnd trat er auf eine von Mondlicht geflutete Lichtung. Silbern schimmernde Grashalme wogen sanft im Wind und gaben weich unter seinen Füßen nach, als er in die Mitte der Lichtung schritt. Dort blieb Rigobert stehen, atmete die milde Nachtluft und lauschte den Geräuschen des Waldes um ihn herum.
Eigenartig. Dort endet die Spur des Hirschen mit einem Mal. Nun gut, ich will hier ruhen und sie wiederfinden, wenn die Sonne aufgeht.
So legte er sich ins Gras, schlang seinen Mantel enger und schlief bald darauf ein. Ein Geräusch hatte den Grafen geweckt. Er öffnete die Augen und sah sich auf der Lichtung um.
Ist da wer?
Eine Wolke hatte sich vor den Mond geschoben. Grau lag die Wiese da, umgeben von einer schwarzen Wand aus Bäumen und dünnen Nebelschwaden. Nichts war zu sehen oder zu hören. Fröstelnd versuchte der Graf, seinen Mantel fester um sich zu schlingen. Doch die plötzlich aufgezogene Kälte schien durch den Stoff hindurch zu kriechen. Der Graf sprang auf. Sein Herz pochte und sein Atem stockte. Irgendwo im Dunkel des Waldes brach etwas durch das Unterholz und kam direkt auf die Lichtung zu. Der Graf starrte in die Richtung der brechenden Zweige und wankenden Bäume, unfähig sich zu bewegen. In einem letzten Anflug von Mut hob er die Fäuste.
Halt! Wer da?
Vermochte er gerade noch zu rufen, da brach ein riesenhafter Mann vor ihm aus dem Unterholz, fixierte den Graf mit seinem wilden Blick, packte ihn an der Schulter und riss ihn mit sich. Wie eine Holzpuppe wurde der Graf mitgerissen und schaffte es nur mit großer Mühe, sich auf den Beinen zu halten, während ihn der Hühne zum anderen Ende der Lichtung zog. Kurz bevor sie durch die Äste und Zweige traten, sah der Graf, wovor sie flohen.
Was um alles in der Welt ist das? Oh, eine bleiche Gestalt reitet auf dem schwarzen Hirsch. Das ist doch kein Mensch. Eine Totenfratze in Ketten und Lumpen gehüllt. Das ist Teufelswerk. Da kommt noch mehr von denen. Fahle Grimassen und Speere wie zur Jagd gereckt. Oh, lass mich los und sagt mir, was das für Gestalten sind.
Sei still und lauf, wenn du nicht als Trophäe enden willst.
Nicht mehr lange, dann haben sie uns eingeholt.
Halte dich im Mund und lauf schneller, verdammt. Da, den Hang auf.
Keuchend hastete der Graf hinterher. Am Hang wurde der Wald lichter und von der Anhöhe aus konnte der Graf ihre Verfolger sehen. Es waren 13 der abscheulichen Reiter. Mit leeren, starrenden Augenhöhlen, grinsenden, fleischlosen Mündern und gereckten Jagdspeeren. Immer wieder ließ der Anführer sein schreckliches Horn erklingen. Die Beine des Grafen brannten vor Schmerz. Jeden Schritt den Hügel hinauf fiel er weiter hinter dem großen Mann zurück. Nur ein Klafter entfernt schloss einer der toten Reiter zu ihm auf.
Gleich haben sie mich.
Achtung!
Ein Speer surrte durch die Luft. Dem Grafen versagten die Beine. Er rutschte und stürzte auf der anderen Seite des Hügels eine steile Böschung hinunter. Der Speer verfehlte sein Ziel. Der Reiter, der ihn geworfen hatte, gab einen hohlen Laut von sich. Am Fuß des Hügels rappelte der Graf sich auf. Als er zurückblickte, sah er die Reiter oben an der Kante stehen.
Es wird nicht lange dauern, bis sie eine Stelle gefunden haben, wo sie ihre Tiere hinabtreiben kann. Ich will versuchen, so viel Abstand wie möglich zwischen mich und diese Teufelsbrut zu bringen. Zum an meinem unheimlichen Gefährten die Flucht gelungen zu sein scheint.
Hastig humpelte er los und kam bald zu einer Ansammlung großer Findlinge. Vorsichtig begann er zu klettern und übersprang einige tiefe Spalten, die sich zwischen den Steinen auftaten. Gerade als er über eine weitere springen wollte, hörte er hinter sich das unheilvolle Horn. Der Graf drehte sich um und spähte in das Dunkel des Waldes. Noch war von den Jägern nichts zu sehen. Da packte etwas von hinten seinen Knöchel. Es gab einen Ruck, er stürzte und fiel rücklings in die Felsspalte unter ihm.
Ruhig. Willst du, dass sie uns finden? Los, krieg da hinten in den Schatten und rühr dich bloß nicht.
Was sind das für Kreaturen?
Ruhig.
Das Mondlicht fiel durch den Spalt in die Höhle und langsam schob sich der Schatten eines Geweihs in den Lichtkegel. Der Graf hielt den Atem an. Direkt über ihnen stand einer der Hirsche. Sein Reiter saß vornübergebeugt, seine blinden Augenhöhlen starrten suchend in die Höhle. Das Tier schnaufte, sein Atem stieß weiße Wolken in die dunkle Nachtluft. Der Mond zog weiter und hüllte die Szenerie in fahles Licht. Es kam dem Grafen wie eine Ewigkeit vor, dass die Gestalt so über ihnen verharrte, eiskalt auf ein Geräusch oder eine Regung lauernd. Der Hirsch bäumte sich auf, der Reiter riss an den Zügeln. Toter und Tier verschwanden mit lauten Hufschlägen von der Felsspalte.
Der Morgen naht. Die Jagd ist beendet.
Oh, Herrgott nochmal. Ich habe schon gesehen, wie dieses Monster zu uns heruntersteigt und mir seinen Speer ins Herz rammt.
Das können sie nicht. Dafür habe ich gesorgt.
Wie meint ihr das?
Die Ketten. Sie binden die Reiter an die Hirsche. Die können nur gehen, wohin die Tiere sie tragen.
Woher wollt ihr das wissen?
Weil ich es war, der ihnen die Ketten angelegt hat, vor langer Zeit. Und seitdem verfolgen sie mich. Unaufhörlich treiben sie mich durch diesen meinen Wald. Nacht für Nacht.
Deinen Wald?
Ja, meinen Wald. Teil meiner Grafschaft von Hohentann.
Aber ich bin der Graf von Hohentann.
Du magst jetzt Graf sein, wie ich es einst war.
Kennen wir uns?
Ich kenne dich. Und dein Weg entspricht dem meinen. Darum hör mir zu. Als Graf frönte ich dem Müßiggang. Ich ließ meine Leute für hohe Abgaben schuften, gab mich dem Fressen, Saufen und Spiel hin. Und mein Spiel war die Jagd. Nein, kein niederes Wild, das die Felder der Bauern trampelte. Nur edles Tier. Trophäen für die Wände meiner Burg. Und während das Volk auf leeren Feldern hungerte, verschlang ich in Wein ertränkten Braten. Doch eines Tages begehrten die Bauern auf. Ein paar von ihnen kamen an meine Burg und baten um Erlaubnis, das Wild zu schlagen, das ihnen die Ernte von den Feldern frisst.
Und dann?
Was hättest du getan? Ich habe die Kerle 13 an der Zahl natürlich mit Ketten an wilde Hirsche schmieden lassen und vor den Augen ihrer Familien aus dem Burgtor gejagt. Und jetzt sieh mich an, was aus mir geworden ist. Weder tot noch lebendig. auf ewig. Verdammt, ein Teil dieser
nein,
Jagd
nein,
zu sein.
Nein, 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 das ist doch aberwitzig. Eine Schauergeschichte. Das muss alles ein böser Traum sein.
Zweifle ruhig. Noch hast du Zeit. Aber nimm dies als Zeichen, dass du meine Warnung getrost ernst nehmen kannst.
Was ist das? Ein Siegelring. Ein Siegelring. Gold und elegant geschmiedet. Das ist hier. Ihr seid ein...
Ein Strahl der aufgehenden Sonne fiel in die Höhle. Dort, wo eben noch der Hüne gestanden hatte, tauchte er den Waldboden in goldenes Licht. Der Unbekannte war verschwunden. Rigobert blinzelte. Er lag am Boden einer kleinen Höhle. Warme Sonnenstrahlen erfüllten den Raum. Sein Kopf pochte und alle Knochen schmerzten, als wäre er die ganze Nacht gerannt.
Weidmann? Weidmann! Oh, komm her, mein Junge, komm her! Du bist ein ganz feiner. Ja, komm her!
Endlich haben wir euch gefunden, Herr Rigobert. Der Weidmann ist heute Nacht bei der Burg angekommen und hat uns hier durch den Wald geführt. Ein gutes Tier.
Oh, mein lieber Hund.
Der Forstaufseher half dem Grafen aus der Felsspalte, setzte ihn zu sich aufs Pferd und gemeinsam ritt die Gesellschaft zur Burg Hohentann. Vor den Toren hatte sich eine kleine Gruppe versammelt. In der Mitte standen Freiin Helene und der Hofrichter Fritz von Ringsheim.
Da seid ihr ja, alter Freund. Seht mal hier. Während ihr euch im Wald verlaufen habt, haben wir diese dreckige Hasendiebin für euch eingefangen. Und diese zwei Gottverdammten haben es doch tatsächlich gewagt, sich uns in den Weg zu stellen.
Ihr habt sie angefasst.
Ich hatte euch doch gewarnt, dass dieses Gesindel nur Härte versteht. Und euch sonst auf der Nase herumtanzt.
Ja, jetzt fallen die Masken. Ihr legt unschuldige Menschen in Ketten, die euch euer Leben mit harter Arbeit bezahlen. Das müsst ihr wissen.
Mein Herr, auf Wilderei und Widerstand gegen die Obrigkeit empfehle ich als Strafe 40 Peitschenhiebe und den Pranger.
Ihr geht doch jagen und lasst uns verhungern.
Hört, hört. Rigobert, wollt ihr das auf euch sitzen lassen? Das Drecksweib scheint mir einen Maulkorb zu brauchen.
Und hier habe ich eure Peitsche, Herr.
Ja, prügelt nur die Wahrheit einfach nieder, ihr Schweine.
Noch ein Wort und ihr verliert eure Zunge.
Ich sag doch schon gar nichts mehr. Verdammt, wenn diese Kette nicht mehr...
Schweigt
weder tot noch auf ewig ein Teil der Jagd.
Nein.
Hört ihr denn überhaupt zu, was hier passiert?
Was
hier passiert?
Natürlich. Forstaufseher Rinderle?
Ja, Herr Graf?
Bindet diese Leute los.
Wenn ihr das wünscht, Herr Graf?
Aber was ist mit der Wilderei?
Das darf nicht wahr sein.
Lasst die Leute jagen.
Was?
Und sorgt dafür, dass sie ihre Felder bestellen können.
Jetzt nicht glauben.
Ich muss allein sein.
Wunder.
Haltung mehr.
Die Felder bestellen. Auch mein Dinkel.
Ist doch wahnsinnig geworden.
Forstaufseher Rinderle zögerte einen Moment, tat dann aber wie geheißen und löste die Ketten der verdutzt dreinblickenden Bauern.
Aus dem Weg da, weg!
Die Freiin stieß einige der Umstehenden zur Seite, sprang auf ihr Pferd und galoppierte fluchend davon. Der Graf aber trat mit wankenden Schritten durch die Tore seiner Burg. In der Hand hielt er einen Siegelring, denselben, den er auch an seinem Ringfinger trug und der seine Familie seit Generationen als die Grafen von Hohentann auszeichnete. Als die Tore hinter ihm ins Schloss fielen, war das das Letzte, was jemals wieder jemand von Rigobert zu Hohentann sah. Er sollte seine Burg nie mehr verlassen, ehe sie im Wald und in der Vergessenheit verschwand.
Sie hörten Die Totenreiter, eine Produktion von Hörwerke e.V., dem Hörspielverein aus Freiburg. Geschrieben von der Redaktion des Vereins, frei inspiriert durch einen Aufschrieb von Max Rieple. Es sprachen Erzählerin Amina Tabori, Freiin Helene Sophie Goodman, Bäuerin Maria Lisa Adams, Graf Rigobert Max Tabori, Hofrichter Fritz von Ringsheim Ralf Strickler, Forstaufseher Rinderle, Rainer Gauklitz, Bauer Johannes, Matthias Baumann, Bauer Ulrich, Henry Kesper, Wirt, Jan Laubheimer, Geist des alten Grafen, Hannes Preis, Musik, Matthias Baumann und Rainer Gauklitz, Geräusche, Hannes Preis, Schnitt und Sounddesign, Max Tabori und Schauspiel, Jakob Blessing. Das war also unsere Radiopremiere von Die Totenreiter, dem ersten eigenen Hörspiel von Hörwerke e.V., dem Freiburger Hörspielverein. Und wer jetzt zu spät eingeschaltet hat oder aus irgendwelchen Gründen ein paar Passagen verpasst hat, macht gar nichts, denn das komplette Hörspiel gibt's jetzt auch im Stream.
Ob ihr lieber Spotify, Amazon Music oder YouTube bevorzugt, das ist ganz gleich. Die Totenreiter sind auf allen bekannten Plattformen vertreten und anzuhören. Und auf der Homepage von Radio Dreieckland gibt es eine Mediathek, in der diese Sendung ebenfalls nochmal nachgehört werden kann.
Wir hoffen, ihr hattet viel Vergnügen bei unserem selbstproduzierten Hörspiel. Und in der Juli-Sendung gibt es dann eine weitere Folge der Schwarzwaldsagen zu hören. Dieses Mal dann mit dem Titel »Ein Bauer versteht zu hexen«. Mit diesem Hörspiel sind wir dann übrigens im Herbst auch wieder live unterwegs.
Und zwar im Oktober in Bad Krozingen und im November in Betzingen. Die genauen Termine stehen auf unserer Homepage. Hierfür einfach bei hörwerke-verein.de vorbeischauen oder ihr folgt uns über Instagram. Am Mikrofon verabschieden sich Maximilian Kapetsche und
Rainer Gauklitz. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Dreieckland. I used to live next to the woods. In a bleak and dreary valley. But I was young and life was good. Though sometimes it got scary. The forest got scary. Back then I lived next to a pond. With this big willow tree. Time to time I feel the spawn. Think that's where I'm coming from. Where the people recognize me. Where they still recognize me. I was young, thought I'm the tallest brown man in a black forest. And this boy became a man. But I'm still remembering. My heart is, oh, 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 these black woods is where my heart is. People say that things will change, but sometimes they stay the same. In the sun or in the rain, I always ran to catch the train. Those meadows I would lay. I dreamt of places far away. I grabbed my board and learned to skate. Stood back up, ignored the pain. That was all back in the days. Back in the days.
was young, thought I'm the tallest brown man in a black forest. And this boy became a man, but I'm still remembering these black woods is where my heart is. Oh, oh, these black woods is where my heart is. It's my home, my home.
Better this way now that we see.